Manchmal gibt es ja vor Filmen oder irgendwelchen Berichterstattungen inzwischen so Disclaimer, das gab es noch nicht immer, in letzter Zeit kommt es immer, dass so Warnungen sind, Achtung, das Folgende könnte irgendwie was auslösen, da sollten zarte Gemüter vielleicht überlegen, ob sie noch zuschauen. Ja, ihr wisst, was ich meine, da gibt es in letzter Zeit immer mal solche kleinen Vorreden. Und ich habe mich kurz gefragt, ob ich das auch mal sagen soll, ob ich sagen soll, Vorsicht, heute wird es vielleicht ein bisschen härter, weiß ich nicht. In dem Text, den wir heute behandeln wollen, wir schließen dieses riesige Kapitel Johannes 6 ab, da kommt diese Formulierung vor, okay, mein Stick ist weg, ja. Damit ihr auch Folien bekommt, muss ich selber mal überlegen, wo der ist. Jawohl, ich danke dir. Dann kriegt ihr sogar gleich noch Folien gesehen. Das ist wunderbar. In dem Text, den wir gleich anschauen werden, da kommt nämlich die Formulierung vor, wo die Jünger, die Jesus reden hören, ihm das so vorwerfen: Jesus, das ist eine harte Rede. Was du uns gerade gesagt hast, das ist eine harte Rede. Deswegen eine kleine Vorwarnung vielleicht. Könnt ihr hinterher entscheiden, wie hart es für euch ist. Wenn man ehrlich ist, könnte es ein bisschen härter werden, wenn man die Worte wirklich ernst nimmt. Und bei der Vorbereitung ist mir eingefallen, dass ich im Regal schon seit vielen, vielen Jahren ein uraltes Buch habe, so richtig schön gelbe Seiten schon, mit dem Titel "Das ist eine harte Rede", das ein ganz toller Theologe, F.F. Bruce, geschrieben hat, schon vor meiner Geburt, schon richtig lange her, aber ist immer noch sehr aktuell. Das ist eine harte Rede, wo er diese Stelle beleuchtet, aber ganz, ganz viele andere Stellen und Dinge, die Jesus gesagt hat, wo man erstmal, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, denkt, ja, das ist nicht so dieser nette, liebe, oberflächliche Hippie-Jesus, zu dem er manchmal heutzutage gemacht wird, sondern der hat richtig herausfordernde, tiefe Dinge zu sagen. Genug anstößig sind die oft genug, ja, empörend, aber mindestens auch, wenn wir ganz ehrlich sind, befremdlich. Die Sünde wieder den Heiligen Geist, ja, Perle vor die Säue werfen, was ist mit der Versuchung, die andere Backe hinhalten und alles diese Themen, die du vielleicht auch kennst, über die du vielleicht stolperst, wenn du ganz ehrlich auch Bibel liest. Das ist eine harte Rede. Was Jesus zu sagen hat, ist ganz oft für uns herausfordernd, aber nicht nur für die heutigen Ohren, die denken, naja, wie kann das sein? Man redet von der einzig wahren Religion, Jesus der einzige Weg, es gibt nur eine Wahrheit, einen Glauben. Ist es nicht gefährlich? Macht es nicht intolerant? Ja, wie kann man heutzutage noch religiös sein bei all den wissenschaftlichen Fakten? Also auch heute ist es an sich schon vieles total empörend, aber eben nicht nur heute, sondern auch für die Menschen damals, wie wir es sehen werden. Hin und wieder denken wir ja heute, naja, die damals, die waren irgendwie naiver, ja, die haben vielleicht leichter an Wunder geglaubt, die waren vielleicht schneller dabei, einfach zu dem, was Jesus gesagt hat, ja und Amen zu sagen. Aber dem ist auf keinen Fall so. So einfach ist es eben nicht, wie wir heute auch nochmal sehen werden. Die Menschen damals waren nicht naiver als wir heute. Sie haben diese harten Worte von Jesus auch so aufgenommen. Sie haben ihm das vor den Kopf geworfen. Jesus, das ist eine harte Rede. Also mit dieser kleinen Vorwarnung seid ihr hoffentlich gespannt auf den Text von heute. Vielen Dank an die Technik. Ich sehe schon, das hat jetzt funktioniert und wir können in den Text einsteigen. Ich lese also Johannes Evangelium, ein Auszug aus dem 6. Kapitel. Da predigt Jesus erst einmal in der Synagoge von Kapernaum. Und da war damals war es so, dass er höchstwahrscheinlich eine Schriftrolle entweder vorgegeben bekommen hat oder er durfte sie sich auswählen. Jedenfalls, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr, sehr hoch, dass er die Schriftrolle aus dem Alten Testament gerade gelesen hat oder sie gelesen wurde, wo es vom Manna in der Wüste handelt. Wir haben im 6. Kapitel ja gerade diese Brotvermehrung dran gehabt, ja, dieses Wunder, dass Jesus sich als guter Hirte zeigt, Brot vermehrt für Tausende und Abertausende von Menschen. Und jetzt kommt vielleicht so seine theologische Einordnung dazu, seine Predigt nach diesem Wunder und vielleicht nach dieser Lesung dieser Schriftrolle vom Manna in der Wüste. Und Jesus predigt folgendermaßen: Ich bin das lebendige Brot. Da geht es schon steil los, wenn ihr das alles im Hinterkopf haben, was ich gerade gesagt habe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den 12 war. Seid ihr noch da? Ich habe euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich vorgewarnt habe. Dieser Text ist auf mehreren Ebenen eine harte Rede. Und ich glaube, jeder von euch, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, hat an irgendeiner anderen Stelle gestockt, hat irgendwie gedacht, oha, würde ich jetzt mal vermuten, wenn wir diesen Text ernst nehmen. Jesus, das ist eine harte Rede. Du denkst es jetzt vielleicht bei den Themen, die hier so untergekommen sind in diesem Abschnitt. Du hast vielleicht selber Fragen oder Themen, wo du gerade dran knabberst, ja, die dich vielleicht schon länger beschäftigst, wo du sagst, das verstehe ich nicht bei Jesus, das ist mir zu hart, das fordert mich zu sehr heraus. Oder du hast so Themen, wo du sagst, hey, da zweifle ich gerade. Und egal, was da jetzt bei dir vielleicht der Punkt ist, wo du dich vielleicht angesprochen fühlst, ich möchte zu all dem einfach grundlegend von diesem Text her mal das sagen. Weil mir persönlich dieses Statement, dieses Bekenntnis, diese starke Aussage von Petrus sehr hilft. Wenn er sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat hier nämlich eine ganz spannende Taktik, um mit Zweifeln und solchen Entscheidungssituationen im Glauben umzugehen, vor denen wir alle stehen, irgendwann. Manche öfter, manche weniger oft, aber jeder von uns muss diese Entscheidungssituation kennen. Mache ich jetzt nochmal ganze Sache mit Jesus? Gehe ich wirklich diesen Schritt? Biege ich wirklich an dieser Abzweigung hin zu Jesu Willen ab oder gehe ich doch lieber meinen eigenen Willen? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat eine spannende Taktik, mit solchen Entscheidungssituationen, Zweifelssituationen umzugehen. Er fragt nämlich ganz pragmatisch, ja, Handwerker, Fischer, ganz pragmatischer, sachlicher Typ an der Stelle offenbar. Er fragt, ja, was um Himmels Willen wäre denn die Alternative? Was wäre denn bitte die Alternative zu Jesus? Wohin sollte ich denn gehen? Er hat Worte des ewigen Lebens. Wer hat denn was Besseres anzubieten? Und er denkt sich vielleicht auch, ja, ich habe das gerade gehört mit dem Blut und dem Fleisch und vieles andere. Und ja, Jesus, das war jetzt ein bisschen hart gerade und ich verstehe es wirklich auch nicht. Aber bei allem, was ich verstehe, verstehe ich doch das eine. Niemand sonst kann uns das geben, Jesus, was du uns geben kannst. Ein spannender Umgang mit Zweifelssituationen. Ich finde es immer wieder spannend, im deutschen Wort Zweifel, da steckt ja das so drin, Zweifel, zwei Fälle, zwei Wege, A oder B. Und wenn ich in meinem Zweifel drin stecke, dann ist es ja eine Entscheidungssituation. Gibt es Gott? Ja oder nein? A oder B? Ist Gott gut? Ja oder nein? A oder B? Ist Jesus auferstanden? Ja oder nein? A oder B? Ist Jesus auf Ewigkeit Herr der Welt? Ja oder nein? A oder B? Es kann nicht beides wahr sein. Und mir hilft es in Zweifeln, dass ich mir überlege, wie Petrus, okay, ich checke gerade nicht alles, aber die Alternative, soll ich jetzt ohne Gott leben? Kann es wirklich sein, dass es keinen Gott gibt? Die ergibt für mich viel weniger Sinn. Und auch das überlege ich mir dann manchmal in Zweifeln. Was ist denn mein Trotzdem? Warum bleibe ich wie Petrus trotzdem bei Jesus? Bei all den Fragen, die ich habe, warum bin ich trotzdem fasziniert bei Jesus? Was habe ich trotzdem mit ihm erlebt? Warum bin ich trotzdem so überzeugt, dass das wahr ist, was er sagt, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er für meine Sünde ein für alle Mal gestorben ist, dass ich ewiges Leben bei ihm habe? Also manchmal hilft ganz pragmatisch der Blick auf die Alternativen. Was haben denn die Religionen und die Philosophien dieser Welt anzubieten, was Jesus nicht bei weitem übertreffen kann? Welcher Philosoph dieser Welt ist aus Liebe zu mir für meine Sünde gestorben und auferstanden, dass ich ewiges Leben habe? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und vielleicht noch so eine letzte pastorale Anmerkung dazu, zum Thema Zweifel, diese Entscheidungssituation. Ich würde jetzt mal sagen, niemand von uns zweifelt ja irgendwie gerne. Ich würde sogar behaupten, niemand von uns setzt sich zu Hause hin aus Langeweile und sagt, heute Nachmittag zweifle ich mal eine Runde. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Zweifel übermannen uns, Zweifeln kommen über uns. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also mein seelsorgerlicher Rat an dich auch, verurteile dich nicht, wenn du in Zweifel hineingerätst. Zweifel kommen über uns. Das kann eine intellektuelle Frage sein, wo ich ganz schnell keine ordentliche theologische Antwort drauf finde. Das kann viel häufiger aber auch ein Lebensumstand sein, wo ich frage, meint es Gott jetzt gerade noch gut mit mir in Schicksalsschlägen, die uns treffen? Verurteile dich nicht für deine Zweifel, wenn du an solchen Momenten stehst, so wie Petrus in die anderen Jünger, aber geh richtig damit um. Geh in den Zweifel rein und durchdenke ihn und durchlebe und durchbete ihn. Lass es nicht zu, dass du in Zweifeln von Jesus weggehst, sondern geh immer auf Jesus zu. So wie Petrus hier, der Pragmatiker, der sich denkt, nur Jesus hat ewiges Leben anzubieten. Schauen wir uns dieses Thema des ewigen Lebens, dieser Worte des ewigen Lebens noch ein bisschen genauer an, dann lösen sich hoffentlich auch die ein oder anderen Spannungen, die dieser Text ja leider auch zu bieten hat. Und was diesen Textabschnitt auch so spannend macht, vielleicht ist es euch beim Lesen gerade aufgefallen oder beim Zuhören, ist, dass es auf mehreren Ebenen ja stimmt, was Petrus sagt, dass Jesus wirklich Worte des ewigen Lebens hat. Seine Worte sind Leben, er selbst ist Leben, seine Auferstehung ist unser Leben. Aber in diesem Text, in dieser Predigt, hat er ganz wortwörtlich Worte des ewigen Lebens. 9-mal, wenn ich richtig gezählt habe, 9 Verse, 9-mal, kommt in seiner Predigt so das Wort Leben vor, in der einen oder anderen Form. In einer der ersten Predigten zum Johannes hatte ich euch erzählt, dass Johannes Evangelium immer so meditativ wiedergibt, so immer mal wieder um Themen kreist. Und ein großes Thema ist eben auch das wahre Leben in Christus. Und in diesem Abschnitt wieder ganz besonders. Und das war für mich so eindrücklich in der Predigtvorbereitung. Und vielleicht kann es auch so ein bisschen so ein Tipp sein fürs eigene Bibellesen. dass wir gehen ja immer sehr schnell so rational ran, oder ich zumindest, dass ich diesen Text lese und sofort denke ich, harte Rede, da steckt das und das theologische Problem drin und wie kriegt man das jetzt irgendwie gelöst? Und man versucht sofort, das irgendwie rational zu packen. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Für mich ist es in der Predigtvorbereitung nochmal so eindrücklich gewesen, dass wenn man diesen Text wirklich durchkaut, mehrfach liest, ja betend meditiert nochmal, so wie es in Psalm 1 uns eigentlich vorgegeben wird für das Wort Gottes, ja, dass man es immer wieder murmelt, wiederkäut, durchknetet wirklich so geistig, dass man dann erstmal einen ganz anderen Fokus bekommt. Denn dann fällt einem auf, dass es wirklich immer um Leben geht, dass jede Formulierung um Leben kreist. Da reden wir vom lebendigen Brot, Leben in Ewigkeit, Leben, Leben, ewiges Leben. Ich habe die Worte jetzt einfach mal so aneinandergereiht, wie sie da vorkommen. Auferwecken am letzten Tag, der lebendige Vater. Also Jesus sagt hier nicht wie oft einfach der Vater im Himmel, sondern er setzt das da nochmal, diese Betonung davor, lebendiger Vater. Lebe, Leben, Leben in Ewigkeit. Jesus hat wirklich Worte des ewigen Lebens. Er will uns einen ganz klaren Fokus mit diesem Text schenken. Und dass wir nicht so sehr dabei sind, erstmal die harte Rede zu versuchen zu analysieren, sondern erstmal diesen Fokus haben. Jesus ist gekommen, damit wir durch ihn ewiges Leben finden. Und das soll unser Fokus, unsere Sehnsucht, unsere Leidenschaft sein. Und auch der ganze Kontext, wo wir vielleicht auch schwierige Themen mit Jesus beleuchten. Er ist erstmal der, der sein Leben gibt, damit wir ewiges Leben haben. Er ist erstmal der, der eine große Sehnsucht dafür hat, dich und mich in sein ewiges Leben aufzunehmen. Jesus benutzt hier das Bild vom Manna in der Wüste, um sich als das wahre Brot aus dem Himmel zu beschreiben. Und wieder durch dieses Brot, wieder dieses Motiv, Nahrung, Leben. Und durch die Bezüge zum AT sehen wir auch hier wieder, ja, die Bibel ist eins, eine zusammengehörende Geschichte und vieles an Bildern, an Geschichten im Alten Testament, alles, was da so passiert ist, das läuft auf Jesus zu. Das sind wie so Scheinwerfer, die eine Zeit lang fast schon so ins Leere gezielt haben und man hat es lange nicht so verstanden, bis Jesus dann erschienen ist und alles leuchtet auf ihn hin und alles hilft uns, ihn und das, was er sagt, besser zu verstehen. Und da zeigt er mit diesem Vergleich aber auch einen deutlichen Unterschied. Ja, er sagt, wie das Manna in der Wüste, aber es ist ganz, ganz anders. Denn das Manna in der Wüste, das hat nur kurz den Hunger gestillt. Ja, das hat nur einen Tag lang, manchmal zwei Tage Leben geschenkt und dann sind sie gestorben irgendwann. Es hat nicht am Leben gehalten, aber nicht für immer. Er spricht von einer ganz anderen Qualität von Leben, die jetzt durch ihn kommt. Wir hatten schon eine Referenz auf den Sommerurlaub. Ich habe hier mal ein Bild von der Nordseeküste mitgebracht, wo ich war. Ja, ich habe nicht dran gedacht, schönere Bilder zu machen, deswegen muss ich aus dem Internet eins klauen. Also ich hoffe, ihr hattet auch so einen schönen Sommermoment. Ich durfte diesen Sommer wieder an der Nordsee verbringen. Und wenn man dann so weit weg vom Schreibtisch am Meer sitzt, in die Ferne blicken darf, das Wetter genial ist, man hat vielleicht noch ein kühles Getränk in der Hand und schweift so mit dem Blick in die Ferne ab. Und dann habe ich mich so bei dem Gedanken ertappt, ach, das ist Leben. Ja, vielleicht kennt ihr solche Momente. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Solche kurzen Sekunden, wo man denkt, ja, das ist Leben, so könnte es weitergehen. Wie meine ich das denn? Habe ich in dem Moment, habe ich nicht gemeint, vor 5 Minuten war ich noch tot und jetzt lebe ich. Nein. Ich habe 5 Minuten vorher noch genauso geatmet, wie in dem Moment, wo ich gesagt habe, das ist Leben. Ich war genauso biologisch am Leben. Aber es gibt so Momente, da merkt man, jetzt ist es gerade tiefer, jetzt ist es gerade echter, jetzt ist es gerade befreiter, unbeschwerter. Eine ganz andere Form von Leben. Manchmal so ein paar Sekunden lang. Und im Deutschen haben wir für alles einfach das Wort Leben, ja? Ich atme, ich bin am Leben und ich lebe, ich genieße das Leben. Wir müssen das ein bisschen mehr umschreiben und deswegen hat sich das so eingebürgert, vom ewigen Leben auch zu sprechen. Das ewige Leben. Das Neue Testament hat es dann ein bisschen leichter. Das kann da von auf zwei verschiedene Worte auch zurückgreifen. Bios und Zoe. Bios ist leicht zu raten, biologische Leben, das endliche Leben, das körperliche, natürliche Leben. Und Zoe, das Jesus hier immer wieder benutzt, aber das wahre, göttliche, ewige Leben. Das Leben, das Gott schenkt. Und da möchte ich immer wieder darauf hinweisen, dass wir da nicht so denken, ewig im Sinne von lang und zeitlich und der Kaugummi, der sich ewig zieht. Und man denkt dann sofort, das wird irgendwie langweilig. Was Zoe, was hier ausgedrückt werden soll, ist nicht ein langfristiges Leben. Das steckt natürlich auch drin, dieses Zeitlose. Aber es hat vielmehr den Aspekt von der Tiefe, von einer ganz neuen Qualität und Echtheit und Unbeschwertheit und Freiheit von Leben. Das hilft vielleicht, dieses ewige Leben nicht nur einfach zeitlich zu denken. Da kann einem schnell langweilig werden. Was will ich Jahrtausende lang Harfe spielend auf einer Wolke? Vor allem, wenn man nicht so ganz musikalisch ist, ist nicht so attraktiv die Vorstellung. Nein, es geht hier um dieses Gefühl, das du vielleicht ab und zu hast, wo du sagst so ganz tief drin, das ist Leben. Und 5 Sekunden später ist dieses Gefühl wieder weg. Aber die schöne Verheißung und das Versprechen ist, dass dieses Gefühl eigentlich die Wahrheit über das Leben ist. Und dass wir das erleben werden, dank Jesus. Diese Qualität von Leben, ein Leben ohne Leid, ohne Tod, ohne Zweifel, ohne Ängste, ein Leben in absoluter Freiheit und Unbeschwertheit, weil wir ganz und gar in der Gegenwart und Liebe von Gott, dem Vater, leben werden. Das ist ein Leben, das wir uns kaum vorstellen können, manchmal vielleicht so sekundenlang. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann bekommen wir immer mal wieder, wenn wir ihn beobachten, so einen kleinen ersten Eindruck davon, wie das aussehen kann. Und ich glaube, genau das war es auch, was Petrus am Ende so gepackt hat, wo er gesagt hat, bei allem, was noch undurchsichtig ist, Jesus zeigt mir so viel Wahrheit und so viel Gutes und so viel Liebe. Da weiß ich, da wartet noch eine Qualität und ein Geschenk von Leben, das meine noch so großen Hoffnungen und Erwartungen weit in den Schatten stellen wird. Und ich weiß, wenn es soweit ist, glaube ich, bin ich überzeugt davon, dann werden wir nicht nur eine Sekunde irgendwie am Strand denken, das ist Leben, dann wird das unsere wahre Identität sein. Dann wird das unser dauerhaftes Gefühl sein. Und ich glaube, dann werden wir manchmal recht müde lächeln über solche Momente im Urlaub, die wir damals, als wir noch auf der Erde gelebt haben, als schönes Leben bezeichnet haben. Leben finden, das ist das Hauptthema. Jesus schenkt ewiges Leben. Und alles andere, was wir gern so schnell zum Thema machen, das leitet sich dann erst davon ab und muss sich dann da auf jeden Fall unterordnen. Aber weil es im Text vorkommt, deswegen trotzdem nochmal ein paar Gedanken zu diesen harten Stellen. Zum Beispiel sein Blut trinken, sein Fleisch essen, aber auch, wer es vielleicht gemerkt hat, so harte Themen wie Erwählung. Auch das kommt hier vor. Sein Blut trinken, sein Fleisch essen. Und wir dürfen uns nicht zu schnell wieder verabschieden aus unserer heutigen Perspektive, denken, das ist ja ganz klar, das ist metaphorisch. Er redet hier vielleicht über das Abendmahl schon, weil im Johannesevangelium gibt es keine klassischen Einsetzungsworte. Da kann man sagen, das sind hier quasi die Worte, mit denen er auch das Abendmahl schon ein bisschen vorhersagt. Wir müssen mal ganz klar uns in die Situation hineinversetzen, um zu verstehen, warum die sagen, das ist eine harte Rede, Jesus. Weil diese Worte vom Blut trinken und Fleisch essen für die Juden seiner Zeit natürlich 10-mal härter geklungen haben als für uns heute. Viele haben davon gehört, dass die Juden aufgrund der Mosetexte ja tierisches Fleisch ohne Blut gegessen haben. Das Blut, da war das Leben, das steht für das Leben. Auch hier wieder diese Symbolik. Und es war deswegen von Gott vorgeschrieben, dass die Tiere erst ausgeblutet werden mussten, bevor man das essen durfte. Am ersten Passafest vor der Flucht aus Ägypten wurde dieses Tierblut dann auch an die Türbalken gestrichen, sodass die Erstgeborenen vom Todesfluch geschützt waren. Auch hier wieder dieses Motiv, Blut schenkt Leben. Leben heißt Rettung. Blut heißt Rettung. Also hier die Aufforderung, Jesu Blut zu trinken, das musste erstmal ganz komisch wirken. Zweifel und fast Abscheu auslösen. Darum verstehen wir hoffentlich diese Reaktion der damaligen Zuhörer. Auch derer, die schon lange mit ihm unterwegs waren. Es ist ja von Jüngern die Rede, die sich dann abwenden. Und nicht, weil sie Jesus irgendwie nicht ernst genommen hätten, sondern ich glaube, weil sie ganz sehr darauf gehört haben, was er sagt und ihn sehr ernst genommen haben. Aber sie haben es vielleicht nicht im richtigen Sinne verstanden, vielleicht zu wörtlich. Denn Jesus sagt dann auch in diesem Kontext, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben. Er sagt, es geht ja um geistliche Wahrheiten. Ich will euch mit dem Bild von Essen und Trinken was klar machen. Ich will euch bewusst machen, dass es ein ganz persönlicher Glauben ist, dass es keine tote Philosophie ist. Ich möchte, dass wir wirklich eins sind, dass ihr mich aufnehmt, wie ihr Nahrung aufnehmt, dass ich in euch lebe, euch Leben schenke. Und so ist es ein wunderbarer Kontrast zu den Religionen dieser Welt, wo Jesus hier wieder das mit dem Evangelium seiner Rettung unsere religiösen Vorstellungen über den Kopf wirft. Wenn die Religionen dieser Welt und im damaligen Kontext sagen, ja, du musst Gott dienen, du musst Gott füttern, ja, wo ganz wortwörtlich und klar vor die Götterstatuen Essen gebracht wurde, mit der Vorstellung, der Mensch muss dafür sorgen, dass es dem Gott gut geht. Der Mensch muss Gott füttern, sagt das Evangelium von Jesus im klaren Kontrast. Ich nähre dich mit dem Brot des Lebens. Jesus stellt auch hiermit die Religiosität dieser Zeit und unserer Zeit auf den Kopf. Du musst Gott nichts bringen. Gott kommt wunderbar alleine aus. Und das ist ein großes Wunder, dass er seine Liebe und seine Vollkommenheit mit uns teilt, sich uns öffnet, sein Leben für uns öffnet. Das Evangelium von Jesus sagt, ich nähre dich mit dem Brot des Lebens. Ich schenke dir Zukunft und Leben. Nicht du musst Gott füttern, Gott kümmert sich um dich. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann haben wir hier den einen wahren Gott, der nicht darauf angewiesen ist, was wir ihm bringen können mit unserem Leben. Sondern wir dürfen aus Dankbarkeit und aus der Gewissheit des neuen Lebens in großer Freude mit ihm leben, für ihn leben und für ihn unser Leben einsetzen. Stichwort Erwählung, Vorherbestimmung. Auch das kommt vor in diesem Text und der eine oder andere wird sich sagen, Chris, wie verrückt bist du eigentlich? Man könnte jetzt eine Woche lang Vorträge zu diesem riesigen Thema halten. Aber es kommt in diesem Text vor und es wäre jetzt ein Blödsinn, das auch auszuklammern. Wenn Jesus solche Sachen sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist vom Vater gegeben oder habe ich nicht euch 12 erwählt und dennoch ist einer vom Teufel. Ich glaube, die gute Nachricht des Evangeliums hilft uns auch ein Stück weit, dieses Thema ein bisschen einzuordnen. Deswegen so ein paar Gedanken nur dazu, ohne einen langen, wochenlangen Vortrag zu halten. Seit 2000 Jahren ist man bei diesem Thema nicht wirklich weitergekommen. Ja, wie passt es zusammen? Gottes Allmacht und Souveränität, mein freier Wille, meine Entscheidungen in diesem Leben, die Entscheidung von Petrus, bei ihm zu bleiben. Ich glaube, man würde nach 10 Vorträgen auch nicht wesentlich schlauer sein. Deswegen traue ich mich einfach, ein paar kurze Gedanken noch gegen Ende weiterzugeben. Und ihr prüft es dann und vielleicht hilft euch der eine oder andere Aspekt. Und wenn nicht, dann verwerft es fröhlich und schaut euch 10 Stunden Vorträge an. Also kurz ein paar Schlaglichter einfach darauf. Und dann nochmal abschließend die Evangeliumsbotschaft zum Thema Erwählung. Warum ist dieses Thema für die Evangeliumsbotschaft ganz seelsorgerlich für dich persönlich auch so wichtig? Seit 2000 Jahren streiten Theologen, wie das nun genau läuft. Bestimmt Gott? In welchem Maße? Was bestimme ich? Habe ich als Mensch einen freien Willen? Und wenn ja, in welchem Grade? Und ganz aufgelöst wurde das natürlich nie. Auch deshalb, glaube ich, weil wir mit unserem Denken gegenüber Gott unfassbar beschränkt sind. Ja? Kleine Überraschung an dieser Stelle. Wir westlich geprägten Denker, wir wollen immer alles in Schubladen stecken. Wir wollen es ganz genau analytisch auflösen. Wo endet Gottes Souveränität und wo beginnt mein freier Wille? Der hebräisch geprägte Mensch, der denkt sich solche Dinge gar nicht. Der kommt mit diesen Spannungen ganz anders aus. Der denkt viel dualistischer, komplementär, inklusiver. Da gibt sich das auch einfacher und er kann einfacher sagen, dass beides möglich ist, dass beides eine Wahrheit ist, die wir auch im Wort Gottes so finden. Berühmt geworden ist dieser Diskurs ja ein bisschen durch Calvin und Arminius, das weiß vielleicht der eine oder andere auch, Calvin, der sehr stark betont hat, Gott ist souverän, Gott bestimmt alles. Arminius, eigentlich ein Deutscher namens Hermann, aber damals war es in, einfach sich lateinische Namen zu geben. Also Arminius, der betont sehr stark den freien Willen Gottes. Dazu nur mal ein spannender Aspekt, der mir vor einigen Jahren erst klar geworden ist. Bei all den Streitigkeiten, die wir heute so künstlich hervorrufen, ist es, glaube ich, ganz witzig zu wissen, dass sich Calvin und Arminius niemals persönlich begegnet sind. Sie haben zu anderen Zeiten gelebt und sie haben niemals miteinander diskutiert. Und ich glaube, dass vieles von diesem Konflikt sehr stark modern westlich konstruiert ist. Und wenn man die genauer anschaut, merkt man, dass sie in vielen Punkten viel näher beieinander sind, als wir oft denken. Und ich glaube zweitens, dass beide, so wie viele Christen auch heute, letzten Endes immer sagen würden, wir glauben an einen allmächtigen, ewig souveränen Gott, der alles in der Hand hat. Das ist die letzte Wahrheit, ohne die ich persönlich niemals leben könnte. Und ich schlage deshalb vor, immer zu versuchen, beides gleichzeitig zu denken. Ein Gott, der alles in der Hand hat und mir ganz viel Freiheit und Würde schenkt, in meiner Verantwortung zu wählen, will ich ihm dienen oder mir selbst, Fluch oder Segen, Leben oder Tod. Ihr erinnert euch vielleicht an das Bild vom Licht, von die kleine Physikstunde, die ich in der Predigtserie am Anfang mal gegeben habe, dass wir heute auch nicht nur in der Religion auf solche Dinge treffen. Freier Wille, Gottes Souveränität, beides, sondern auch in der modernen Naturwissenschaft sich die Frage stellt, ist Licht jetzt Welle oder Teilchen? Und man hat sich dann damit begnügt zu sagen, ja, es ist ein Dualismus, es ist irgendwie beides. Es kommt halt drauf an, auf die Perspektive, die ich einnehme. Und vielleicht hilft es auch bei dieser Frage, welche Perspektive habe ich? Stehe ich vor einer Entscheidung? Was weiß ich jetzt gerade über Gottes Willen? Und wie weit muss ich jetzt einfach auch selber eine Entscheidung treffen? Wohl wissend, dass ich nicht alles weiß, aber dass ich in der Gnade lebe. Und dass ich letztlich auch bei falschen Entscheidungen auf einen Gott treffe, der das in der Hand hält und alles am Ende gut machen wird. Und auch das ist mir dazu wichtig. Ich weiß nicht, wie und warum alles bei Gott so oder so läuft. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass das, was ich von Jesus weiß, was ich von Gott, dem Vater, weiß, das zeigt mir, dass er immer gut und immer absolut gerecht ist. Und dass ich am Ende niemals ihn anzweifeln werde, wenn mir alles klar geworden sein wird. Ich weiß ganz fest, dass ich am Ende nicht sagen werde, Gott, das war hart, das war ungerecht. Am Ende, glaube ich fest, werde ich nichts mehr anzweifeln. Und auf diesen Moment freue ich mich. Oder wie es Tim Keller einmal ausgedrückt hat, wir wissen so wenig über die Art und Weise, wie Gott auserwählt, dass wir nicht in der Lage sind, darüber zu urteilen. Und das Wenige, das wir wissen, zeigt, dass er weit mehr als gerecht ist. Kann Gott erwählen und uns doch den freien Willen geben? Vielleicht hilft noch diese letzte Illustration dazu. Stell dir einfach vor, du bekommst 100 Mal hintereinander immer die gleichen 2 Tabletts zum Essen vorgesetzt. 100 Tage hintereinander darfst du dich entscheiden. Nimmst du A, dein absolutes Lieblingsessen, füll es ein, schönen Braten, Spaghetti, Pizza, oder B, ein Laib verschimmelten Brotes, wo der grün-blaue Schimmel schon zentimeterdick drauf gewachsen ist und ein Glas fauliges Wasser dazu. Ich bin nicht Gott, aber ich würde sagen, ich weiß, wie du dich entscheidest. Und ich weiß, wie du dich in 100 von 100 Fällen entscheiden wirst. Gleichzeitig hast du da jedes Mal, bei jedem der 100 Male, einen freien Willen. Du könntest entscheiden. Der Unterschied ist, dass du ganz anderes Verlangen hast. Du hast gar nicht das innere Verlangen. Du willst es eigentlich gar nicht, obwohl du den freien Willen hast. Es ist ein Stück weit paradox, aber vielleicht hilft dieses Bild. Und was Jesus jetzt tut, was der gute Vater im Himmel tut, ist, dass er sich offenbart, dass er durch seine Liebe, dadurch, dass er als Mensch auf die Erde kam, gezeigt hat, wie er ist und wie ewiges Leben aussehen kann. Dass er unser Verlangen verändert, dass er uns erstmal was Neues vor Augen führt und sagt, das will ich. Und er deswegen unsere ganze Wahrnehmung umdreht. Und wo wir dachten, das ist irgendwie schimmliges und fauliges Brot und das ist langweilige Religion, dass er uns die geistlichen Augen öffnet und irgendwann plötzlich zeigt, das, was ich fürs Gute im Leben gehalten habe, das war faulig und schimmlig und schlecht und hat kein Leben gebracht. Das ist das wahre Brot vom Himmel. Das will ich ab sofort. Da will ich meinen freien Willen hin ausrichten. Der gute Vater muss in unser Leben treten und uns erstmal zeigen, was Liebe und ewiges Leben bedeutet. Er muss uns die geistlichen Augen aufmachen. Er muss als Licht in unser Leben kommen, um unser Verlangen, unser Willen zu verändern. Vielleicht ein paar Aspekte, die helfen können, das einzuordnen für sich selbst. Wenn nicht, dann danke ich für die Geduld, dass ihr das ein paar Minuten ausgehalten habt. Also es gilt für uns auch hier, es ist vieles nicht so einfach schubladenmäßig lösbar. Das Evangelium, das will nicht gewusst sein in dem Sinne, sondern das Evangelium, das will gelebt werden, das will erfahren werden. Es geht um die Beziehung zu Jesus Christus selbst. Und auch das steckt in diesem Bild drin vom Brotessen, vom Fleischessen, vom Bluttrinken, dass wir zutiefst persönliche Beziehungen mit Jesus haben dürfen und darin das ewige Leben besteht. Deswegen, weil er lebt und wenn wir mit ihm eins sind, auch leben werden. Wie versprochen, zum Schluss noch ein bisschen einen letzten Aspekt, den Evangeliumsaspekt beim Thema Erwählung. Warum, glaube ich, kommen wir ohne die Zusage, dass Jesus uns erwählt hat zum Glauben, ohne diese Zusage gar nicht wirklich aus? Ich glaube, dass diese Idee, dass ich wissen darf, Gott hat mich erwählt und fest in der Hand, dass das essentiell wichtig ist für das Evangelium, um einen gesunden Glauben und ein gesundes Verständnis für die Errettung zu haben. Denn wenn es nur mein freier Wille wäre, also einzig meine Entscheidung, dann wäre das auch meine Leistung, dann wäre Glaube meine Leistung. Dann wäre es kein Evangelium der Rettung und der Gnade, sondern Religion. Ich tue etwas, um Gott zu füttern. Dann hinge es nämlich auch von mir ab, ob ich glaube, ob ich gerettet bin. Dann wäre es so, ja, wie toll habe ich mich bekehrt, wie toll hast du dich bekehrt. Wie toll hast du dir diesen Gott ausgesucht. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Wie toll hast du Buße getan. Wow, gut gemacht. Wie toll hast du dich bekehrt. Versteht ihr, wo das Problem liegt? Wenn das in deiner Hand liegt, dann weißt du ganz sofort, ganz schnell, das kannst du auch ganz einfach wieder verlieren, weil du das im Leben nicht schaffst, die ganze Zeit Gott zu füttern und bei Gott zu bleiben. Gott sei Dank hat Gott dich erwählt. Und Gott sei Dank hast du im Glauben geantwortet. Gott sei Dank hat Gott dir das Brot des Lebens gegeben. Gott sei Dank hat Gott dir in deinem Leben das Licht angemacht. Das ist deine Rettung. Gott hat dich erwählt. Gott sei Dank, Gott sei Lob und Ehre. Gott sei Dank hat sich der Vater im Himmel zu sich gezogen. Gott sei Dank ist Jesus dein Brot des ewigen Lebens. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das wollen wir auch nach einer kurzen Reflexionszeit musikalisch verarbeiten. Das wollen wir singen, genau dieses Lied, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Bis es so lang ist, ein paar Momente der Stille. Jetzt habt ihr mir lang genug zugehört. Ich bete auch, ich hoffe auch, dass ihr Gottes Worte, Gottes Wahrheit darin ein bisschen wahrgenommen habt. Aber jetzt ist Zeit auch für dich einfach darauf zu antworten. Für dich im stillen Gebet zu überlegen, was war jetzt gerade wichtig, was war vielleicht noch hart, was ist der Punkt, den du festhalten willst, der für dich heute einfach wohltuend war. Dann bete den in deinem Herzen, dank dem Herrn dafür. Ich spreche ein Gebet und dann haben wir ein paar Minuten Stille und dann starten wir in den Lobpreis. Jesus, danke für harte Worte. Du sprichst nur harte Worte, wenn es wirklich sein muss, wenn es uns am Ende gut tut. Und deine Wahrheit ist für unsere Ohren, für unsere Herzen, wo wir noch nicht vollkommen, wo wir noch nicht fertig sind, ganz oft hart. Aber danke, dass du uns das trotzdem zumutest, dass du es den Menschen auch damals zugemutet hast und dass du es uns auch zumutest, Entscheidungen zu treffen. Und dass du es auch irgendwie zulässt, dass Menschen weggehen von dir. Aber wir danken dir für das großartige Vorbild auch von Petrus, der sagt, wohin sonst? Bei allen Zweifeln, bei allem, was mal schlecht läuft, bei allem, was ich nicht verstehe, wohin denn sonst? Niemand kann uns so viel geben wie du, Jesus. Niemand gibt sich selbst so wie du, Herr. Und dafür danken wir dir heute Morgen nochmal ganz besonders für deine Worte des ewigen Lebens. Und wir beten für all die, die jetzt gerade vielleicht vor so einer Petrus-Situation stehen, dass sie sagen, ich weiß nicht, habe ich Kraft dazu für dieses Leben mit Jesus? Habe ich Kraft für diese oder jene Entscheidung? Habe ich Kraft in dieser Zweifelssituation? Herr, wir sprechen uns jetzt auch in deinem Namen diese Kraft zu, weil die von dir kommt. Und die Liebe, die wir da jetzt brauchen, um die bitten wir dich, um deine Führung, deine Wegweisung und deinen Halt genau in solchen Situationen. Und dass du Leben schenkst, genau hier rein, in unser Leben. Amen.